SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Die Europawahl ist auch bei uns Schwerpunkt heute. Die Analyse zu Gewinnern und Verlierern, wie die Grünen die Gunst der Stunde nutzen, warum die traditionellen Parteien schwächeln und weshalb die Populisten stärker werden. Wir hören unsere Korrespondenten in Brüssel, Paris, Berlin und Warschau. Und wir diskutieren die neuen Vorzeichen und was sie für eine Zukunft Europas bedeuten. Im Tagesgespräch um 1. Dann Showdown in Österreich. Kanzler Kurz dürfte heute Nachmittag abgewählt werden. Und in der Autobranche steht ein neuer Gigant auf der Startlinie. Fiat Chrysler und Renault wollen fusionieren. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Die Europawahl ist Geschichte. Was davon bleibt? Die traditionellen Parteien sind insgesamt schwächer geworden, die Populisten stärker. Die Grünen legen zu, die Liberalen auch. Und die Menschen sind an die Urnen geströmt, wie seit Jahren nicht mehr. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Die europäischen Wahlen setzen ein Zeichen. Wenn zum ersten Mal überhaupt die Wahlbeteiligung bei einer Europawahl nicht weiter sinkt, sondern mehr Menschen an die Urnen gehen und die Wahlbeteiligung dann gleich von 43 auf über 50% ansteigt, ist das ein Erfolg. Für die europäische Demokratie, wie es Manfred Weber, der Spitzenkandidat der Volkspartei, formulierte.
First of all, the most important outcome of the last four election days is for me that the European democracy is alive.
Aber in welche Richtung soll sich die EU entwickeln? Die Zeichen aus den Mitgliedstaaten könnten unterschiedlicher nicht sein. In Spanien gewannen die Sozialisten. In Deutschland sind die Unionsparteien CDU, CSU zwar weiterhin stärkste Kraft, aber die eigentlichen Sieger sind die Grünen. In Frankreich, Italien und Polen gewannen rechte Parteien. In Großbritannien siegte eine Partei, die es vor wenigen Wochen noch gar nicht gab, die Brexit-Partei. Die Landkarte ist heterogener als bis anhin. Und so sind auch die Kräfteverhältnisse im EU-Parlament. Die rechten, antieuropäischen, populistischen Parteien haben zugelegt, die traditionellen Machtparteien, die Volkspartei und die Sozialdemokraten haben die absolute Mehrheit verloren und müssen nun mit anderen zusammenarbeiten. Dafür kommen nur die siegreichen Grünen und Liberalen in Frage. Wobei Manfred Weber, der Spitzenkandidat der noch immer stärksten Volkspartei, schon mal seinen Machtanspruch deponierte.
That was our main goal when we started our campaign to arrive again as a group who can ask for the right to lead.
Doch wird ihm dieser Anspruch von Franz Timmermans, dem Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, streitig gemacht.
So I want to work with parties who understand that we need to make some really bold decisions on the climate crisis, on social injustice.
Er wolle mit Parteien zusammenarbeiten, die bereit seien, vorwärts zu machen, beim Klimawandel, bei der sozialen Gerechtigkeit oder auch bei der Besteuerung von Unternehmen. Das ist gegen Weber gerichtet und ein Signal an die Liberalen und die Grünen. Timmermans hofft, mit deren Unterstützung selber Kommissionspräsident zu werden. Doch will das auch die liberale Spitzenkandidatin Margrethe Vestager. Auch sie sieht ihre Chance gekommen, weil es gelungen sei, das Machtmonopol von Volkspartei und Sozialdemokraten zu sprengen.
I have worked with breaking monopolies. This is basically what I've been doing for 5 years by now. And this is also what voters have been doing today.
In diesem Machtgezerre werden die Grünen eine entscheidende Rolle spielen. Sie werden den neuen Kommissionspräsidenten auf ökologische und soziale Inhalte verpflichten wollen und dann entscheiden, wer das Rennen machen soll.
EU-Korrespondent Oliver Washington. Er ist heute unser Gast im Tagesgespräch um 1. Und bei uns geht es auch gleich weiter mit den Europawahlen. Nach weiteren Meldungen des Mittags mit Tobias Meyer.
Nach der Explosion im Zentrum von Lyon hat die französische Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Es handelt sich beim Verdächtigen um einen 24-jährigen Mann, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Er sei seit heute Morgen in Polizeigewahrsam. Wie Lyons Stadtpräsident Gérard Collomb sagte, war zudem ein weiterer Mann verhört worden. Bei der Explosion am Freitagabend in Lyon wurden 13 Menschen verletzt. Seither suchte die Antiterrorabteilung der Staatsanwaltschaft nach dem mutmaßlichen Täter, mit Hilfe von Zeugenaussagen und Aufnahmen von Überwachungskameras. Die österreichische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen im Zusammenhang mit dem Video, das den österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu Fall brachte. Inhaltliche Details könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen, teilte die Behörde mit. Zwei deutsche Medien hatten vor gut einer Woche ein Skandalvideo über den mittlerweile zurückgetretenen Vizekanzler und bisherigen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache veröffentlicht. Das im Sommer 2017 heimlich auf Ibiza aufgenommene Video zeigt, wie Strache und der bisherige FPÖ-Fraktionsvorsitzende Johann Gudenus einer vermeintlichen Verwandten eines russischen Oligarchen offenbar Regierungsaufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfen in Aussicht stellten. Das Video führte zum Bruch der rechtskonservativen Regierung in Österreich. Die Invalidenversicherung hat das letzte Jahr mit einem Minus von 65 Millionen Franken abgeschlossen. Dies, nachdem in den Vorjahren jeweils ein Plus resultierte. Grund seien negative Ergebnisse auf Anlagen, teilte das Bundesamt für Sozialversicherung mit. Zudem endete 2017 die Zusatzfinanzierung, durch welche die IV jedes Jahr aus der Mehrwertsteuer über 1 Milliarde Franken erhalten hatte. Im letzten Jahr hatte die IV 248.000 Renten ausbezahlt, 1.000 weniger als im Vorjahr. Am Grimselpass darf die große Staumauer erhöht werden. Das hat das Berner Verwaltungsgericht entschieden und Beschwerden von Umweltverbänden abgewiesen. Laut dem Gericht rechtfertigt das Interesse am Ausbau erneuerbarer Energien die Eingriffe in die Landschaft. Die Erhöhung der Staumauer steht aber aus wirtschaftlichen Gründen derzeit nicht zur Debatte. Laut dem Energieproduzenten KWO hat der Ersatz der alten Staumauer in gleicher Höhe Priorität. Die Bauarbeiten beginnen im Juni und werden von den Umweltverbänden nicht bekämpft. Dem Roten Kreuz fehlt Geld. Im Budget für dieses Jahr klaffe ein Loch von 225 Millionen Franken, teilt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf mit. Wenn nicht noch genügend Geld zusammenkomme, könne die Organisation Menschen in Konfliktgebieten nicht mehr wie bisher unterstützen und schützen. Konkret bestehe die Gefahr, dass mehr als 500.000 Menschen keine Lebensmittelhilfe mehr erhalte. Ohne zusätzliches Geld müssten außerdem bis zu 40 medizinische Einrichtungen teilweise oder ganz geschlossen werden, so das IKRK. Und zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Heute Nachmittag gibt es ein Gemisch aus Sonne, Wolken und lokalen Schauern. Im Süden und Osten kommt verbreitet Regen auf. Morgen geht es mit vielen Wolken und teils kräftigen Schauern weiter. Die Schneefallgrenze sinkt auf 2000 bis 1600 Meter. Im Norden werden etwa 14 Grad, im Süden 18 Grad erreicht.
Grün, das ist die Farbe der Stunde bei der Europawahl. Die Grünen erzielen in Deutschland ein Rekordergebnis. Die Grünen legen auch in Frankreich überraschend kräftig zu. Insgesamt werden sie in Europa zur viertstärksten Kraft. Ja, Peter Vögeli in Berlin. In Deutschland feiern die Grünen einen Triumph. Sie erhielten über 20% der Stimmen. Haben Sie das, ganz einfach gesagt, der Klimadebatte zu verdanken?
Ja, das kann man so einfach sagen. Die Klimafrage beschäftigt die Deutschen am meisten. Das haben Umfragen vor der Wahl ergeben. 48% der Deutschen sagen, das ist das wichtigste Thema. Zum Vergleich, das Migrationsthema, das Flüchtlingsthema haben nur noch halb so viel Stimmen wie die Klimafrage.
Was sind denn das in Deutschland für Wählerinnen und Wähler, die da die Grünen ins Europaparlament schicken?
Das sind vor allem einmal junge Wähler. Unter den 18- bis 25-Jährigen haben die Grünen mehr Stimmen als CDU, CSU, SPD und FDP zusammen, nämlich 33%. Die Grünen sind im Moment auch nicht nur eine Partei, sondern auch irgendwie eine Bewegung. Wer sich Gedanken über das Klima macht, der wählt Grüne, auch wenn er eigentlich Unions- oder SPD-Anhänger ist. Und das zeigen die Wählerwanderungen. 1,3 Millionen Stimmen haben die Grünen von der Union und 1,1 Millionen von der SPD erhalten. Das ist das Klimathema. Und weil die Grünen nicht in der Bundesregierung sind, eignen sie sich auch sehr gut für alle möglichen Projektionen, ohne konkret liefern zu müssen. Wären sie an der Macht, würden sie deutlich verlieren. Und die CDU kritisierte verärgert, dass Grüne und das Thema Klimaschutz seien in Deutschland eine Art Ersatzreligion.
Zugeschaltet ist uns auch Daniel Voll in Paris, denn ebenfalls besser abgeschnitten als vorausgesagt haben die Grünen in Frankreich. Auch hier Klima oder andere Gründe?
Die Sorge um das Klima ist bestimmt ein wichtiger Grund. Auch in Frankreich sind offenbar viele Junge aus diesem Grund zur Urne gegangen. Eine aktive Klimapolitik, das hat zwar auch Präsident Macron versprochen, bereits in seinem Wahlkampf vor 2 Jahren. Eingelöst hat er diese Versprechen bisher aber nicht. Darum ist er für viele umweltbewussten Wähler heute weniger glaubwürdig als die Grünen. Obwohl Macron für seine Liste Renaissance auch prominente Grüne gewonnen hatte. Ein weiterer Grund wird der Niedergang der anderen Linksparteien sein, die alle auch grüne Politik versprechen. Die Sozialisten, sie haben sich noch nicht erholt von der Niederlage bei den Präsidentenwahlen vor 2 Jahren. Sie haben sich weiter gespaltet und die bisher stärkste linke Partei, La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon, ist abgestürzt, sodass die Grünen heute die wählerstärkste linke Partei sind.
Schauen wir in beiden Ländern, Frankreich und Deutschland, noch die etablierten respektive die regierenden Parteien an. Daniel Voll, Präsident Macrons La République en Marche, liegt in Frankreich knapp hinter den Rechtspopulisten der Partei Rassemblement National, der frühere Front National von Marine Le Pen. Warum das?
Die Europawahl ist in Frankreich immer auch eine Protestwahl gegen die Regierung. Das war ganz deutlich vor 5 Jahren. Damals sind die Sozialisten auf unter 14% abgestürzt. Im Vergleich dazu ist Renaissance mit 22,4% vergleichsweise gut weggekommen. Der Wähleranteil des Rassemblement National hat diesmal nicht zugenommen. Aber die Partei von Marine Le Pen ist weiterhin die stärkste französische Partei im Europäischen Parlament. Das ist eine Niederlage für Präsident Macron, unbestritten. Er hatte sich das Ziel gesetzt, dass Renaissance stärkste Kraft werden soll. Dieses Ziel hatte verfehlt, wenn auch nur um ein knappes Prozent.
Was bedeutet das denn Ihnen politisch für Präsident Macron? Wer steht in Frankreich hinter dem Präsidenten?
Ich denke, was Präsident Macron bestimmt geholfen hat, ist der Niedergang der Republikaner, der rechten Partei, der ehemaligen Partei von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, die sich immer deutlicher rechts positioniert. Sie ist auf 8% abgestürzt. Ein großer Teil der Wähler aus der Mitte, die früher Republikaner gewählt haben, dürften heute Renaissance und Macron wählen. Das heisst, auf der Oberfläche hat Macron heute noch ähnlich viele Wähler wie bei den Präsidentenwahlen, aber hinter den Kulissen hat ein Austausch stattgefunden. Macron hat links verloren, aber Mitte rechts dazu gewonnen.
Und auf europäischer Ebene, wie stark ist Macrons Position da? Er hat sich ja selber sozusagen zum Neugründer von Europa ausgerufen.
Renaissance will sich auf europäischer Ebene im Parlament den Liberalen anschließen und wäre in dieser Fraktion die stärkste Kraft. Die Liberalen werden wahrscheinlich wichtiger werden im neuen Parlament. Fragt sich allerdings, wie kompatibel Macrons Ambitionen in der Klimapolitik mit den anderen Liberalen sind. Das heisst, République en Marche wird Mühe haben, dieses Versprechen einzulösen, steht aber nach dem Erfolg der Grünen unter stärkerem Druck, dass den Worten auch Taten folgen. Bremsen dürfte Macrons Ambitionen zusätzlich auch, dass das Rassemblement National größte französische Partei im EU-Parlament geblieben ist. Kritiker aus anderen Ländern, zum Beispiel die neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer in Deutschland, haben Macrons Vorschläge bereits vor der Wahl abgelehnt. Nun haben sie ein Argument mehr und können sagen, dass er ja nicht einmal in Frankreich eine Mehrheit für seine Vorschläge findet.
Deutschland ist das Stichwort. Nochmals zu Ihnen, Peter Vögeli in Berlin. In Deutschland strafen die Wählerinnen und Wähler die Regierungsparteien Union und SPD ab. Vor allem die SPD stürzte hinter die Grünen ab und auch CDU/CSU verloren deutlich an Zuspruch. Warum?
Also die SPD, die ist in einer Existenzkrise. Sie hat keine zündenden Themen, kein zündendes Personal, kein Obama und kein Geld in der Wahlkampfkasse. Trotzdem oder gerade deswegen glaube ich, dass sie jetzt nicht aus der Großen Koalition aussteigen wird, dass sie nicht einmal das Führungspersonal auswechseln wird. Im Moment tagt ja der SPD-Parteivorstand, einfach weil es nichts nützt. Die Sollbruchstelle der Großen Koalition, die Sollbruchstelle der SPD ist bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Herbst. Dann zur Union, die leidet einerseits noch unter dem Streit der letzten Jahre zwischen CDU und CSU. Das klingt vielleicht überraschend, aber das haben die Umfragen ergeben. dann ist die Nachfolgefrage von Merkel nicht geklärt. Die neue Parteichefin Kramp-Karrenbauer hat sich noch nicht etabliert. Und vor allem bei der Jugend sieht die CDU alt aus. Es gibt im Moment geradezu einen hässlichen Streit, ungewöhnlich für die Union, zwischen der Zentrale und der Jugendorganisation Junge Union. Beide werfen sich gegenseitig komplettes Versagen vor. Es geht um den Umgang mit diesem 8 Millionen Mal geklickten YouTube-Video von Rezo, der die CDU vor der Wahl massiv angegriffen hatte und auf den die CDU keine Antwort fand. Und auch die Wähler, die jungen Wähler, sind nicht zur CDU gegangen.
Sprechen wir noch über die Rechte, die AfD in Deutschland. Sie hat zugelegt, aber weniger stark als erwartet. Ist das allein mit dem Sieg der Grünen zu erklären?
Ja, teilweise schon. Ich finde, Grüne und AfD sind eigentlich Antipoden. Man wählt die einen oder die anderen. Wer die einen nicht mag, der wählt die anderen. Und sie schaukeln sich so gegenseitig hoch. Und auch die Grünen sind in der Klimafrage eine Protestpartei. Wer die Ansicht ist, dass zu wenig und zu langsam gehandelt wird, der wählt aus Protest Grün. Sonst wird ja aus Protest AfD gewählt. Beim Klima hat aber die AfD nichts zu bieten. Aber das muss man auch sagen, im Osten Deutschlands, da war die AfD sehr stark. Da war der traditionelle Protest gegen die etablierten Parteien halt wichtiger als das Klima. In Brandenburg und in Sachsen war die AfD stärkste Partei vor CDU und SPD. Und in Thüringen war sie zweitstärkste Partei. Und das ist deshalb wichtig, weil genau in diesen drei Bundesländern wird im Herbst gewählt.
Besten Dank, Peter Vögeli in Berlin und Daniel Voll direkt aus Paris. Ja, ein besonderes Verhältnis zu Europa haben die beiden osteuropäischen Länder Polen und Ungarn. Schon länger liegen sie mit der EU im Clinch, weil sie europäische Grundwerte in Frage stellen und in den Augen der EU gegen die Rechtsstaatlichkeit der Union verstoßen. Sarah Nowotny in Warschau. Wie stehen denn die Wählerinnen und Wähler zum Beispiel in Polen zur EU? Sie haben ja die rechtskonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, PiS, als stärkste Kraft gewählt.
Ja, die Polinnen und Polen, die sind sehr proeuropäisch. Sie leben im fünftgrößten Land, wenn man Großbritannien weglässt, dieser Union. Und auch die Regierungspartei weiß das natürlich und ist auch proeuropäisch. Im Wahlkampf war ihr Slogan, Polen liegt im Herzen Europas. Der polnische Präsident wollte die polnische EU-Mitgliedschaft sogar sozusagen auf eine höhere Stufe heben und in der Verfassung festschreiben. Aber die Opposition, die Gegner der Regierung, die haben trotzdem immer wieder gesagt, dass diese Regierungspartei PiS den heimlichen Polexit, also den Ausstieg Polens aus der EU, vorbereite. Und die Wähler haben gemerkt, dass das so einfach nicht stimmt.
Und was bedeutet dieser Sieg für die EU? Sie haben es gesagt, die PiS gibt sich oder ist zwar pro-EU, stellt sich aber auch immer wieder quer.
Ja, das klingt jetzt vielleicht ein wenig aufgeblasen, aber die Zukunft der EU entscheidet sich auch ein Stück weit in Polen. Denn, wie Sie erwähnt haben, streiten Polen und die EU über das Gerichtswesen. Der Grund ist, dass die polnische Regierung die Richter immer mehr unter ihre Kontrolle bringen will. Und diesen Herbst sind in Polen nationale Wahlen. Und wenn man jetzt das Ergebnis der EU-Wahlen anschaut, dann kann man davon ausgehen, dass auch im Herbst die konservative Regierungspartei PiS sehr gut abschneidet und dann wohl weitermacht mit dieser oder diese Kontrolle über die Justiz ausweitet. Und da wird sich die EU schon sehr genau überlegen müssen, wie man denn umgeht mit einem Mitglied, das so wichtige Grundsätze wie eben eine unabhängige Justiz mehr als ritzt und das fortlaufend und immer weiter.
Das erinnert an die Situation in oder mit Ungarn. Auch hier entscheidet die Regierungspartei, die rechtsnationale Fidesz-Partei von Ministerpräsident Orbán, die Europawahl klar für sich. Auch hier steht also die Stimmbevölkerung hinter einer Politik, die immer wieder auf Konfrontation geht mit der EU.
Ja, genau so ist es. Viktor Orbán geht sogar noch viel weiter als die polnische Regierungspartei PiS. Er hat schon alles unter seine Kontrolle, von Medien bis Wirtschaft. Und die Tatsache, dass nun zwei EU-Mitgliedsländer eben ausscheren bei ganz wichtigen Grundsätzen, eben wie zum Beispiel der Trennung zwischen Parlament, Regierung und Justiz, diese Tatsache, die ist wirklich ein großes Problem für die EU und bleibt ein großes Problem in Zukunft. Denn diese beiden Länder, Polen und Ungarn, die können sich gegenseitig schützen gegen Strafmaßnahmen aus Europa, indem sie nämlich Gebrauch machen von ihrem Vetorecht. Und das tun diese beiden Länder auch. Und so eben wird sich die EU sehr genau überlegen müssen, wie gehen wir damit um.
Direkt aus Warschau, Sarah Nowotny, unsere Korrespondentin für Osteuropa. Danke Ihnen. Soweit unsere Berichte und Einschätzungen zur Europawahl. Eine Vertiefung des Gehörten dann um 13 Uhr. Ja, und bis dann haben wir Folgendes für Sie bereit. Die Grünen in der Schweiz, sie wählen ja, ihre Politik konkret umsetzen, lieber nein, so das Bild hierzulande. Dann Österreichs Kanzler Kurz verliert den Rückhalt, sein Sturz scheint beschlossene Sache. Und kurz vor eins, Fiat Chrysler und Renault planen den Zusammenschluss. Entstehen würde der größte Autokonzern der Welt. Die Grünen sind europaweit im Aufwind, die Europawahl zeigt's. Und auch in der Schweiz läuft es den Grünen gut, jedenfalls in den Kantonen, wo sie so viele Sitze gewonnen haben wie keine andere Partei. Aber im nationalen Parlament haben die Grünen eine durchzogene Legislatur hinter sich und auch bei Abstimmungen war ihnen die Stimmbevölkerung nicht unbedingt grün. Rahel Walser berichtet.
Auf den Schweizer Straßen demonstrieren Jugendliche für mehr Klimaschutz. Auf den deutschen Straßen feiern die Parteikollegen Wahlsiege. Champagner gab es an der heutigen Medienkonferenz der Schweizer Grünen trotzdem keinen.
Sie merken, dass ich gut gelaunt bin, aber es soll Unglück bringen, wenn man schon anstößt, bevor die Arbeit erledigt ist,
sagt Fraktionspräsident Balthasar Glättli. Ein halbes Jahr vor den nächsten Wahlen zog Glättli heute Bilanz über die letzten 4 Jahre. Und zwar
eine durchzogene Bilanz. Zwar große Erfolge, zum Beispiel die Energiestrategie 2050, die wir angestoßen haben mit unserer Atomausstiegsinitiative, aber auch viel rückwärtsgewandte Politik. Deshalb, es braucht mehr Grün ab dem Herbst.
Mehr Grün? Denn mit den aktuellen Mehrheitsverhältnissen im Bundesparlament hätten es grüne Anliegen schwer. Zum Beispiel konnten die Grünen ihre Anliegen beim CO2-Gesetz nicht durchsetzen. Eine Abgabe auf Treibstoff oder auf Flugtickets hatte bisher keine Chance. Weil sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundesparlament zu Ungunsten der Grünen entwickelt hatten, setzten diese nach der Wahlniederlage 2015 auf Initiativen und Referenden. 4 Jahre später zeigt sich, der Plan ging nicht auf. Keine andere Partei hat an der Urne so oft verloren wie die Grünen. Was also bringt grüne Politik, wenn sie schlussendlich nicht mehrheitsfähig ist?
Unsere Initiativen haben zwar am Schluss an der Urne keine Mehrheit gefunden, sie haben aber Menschen weit über unsere Wählerinnen und Wählerschaft hinaus bewegen können und eben auch in der Politik etwas bewegt.
Ist Glättli überzeugt. Zum Beispiel habe die Atomausstiegsinitiative die Energiestrategie angestoßen. Oder die Initiative «Grüne Wirtschaft» habe dazu beigetragen, dass das Parlament jetzt darüber diskutiert, wie die Wirtschaft nachhaltiger mit Plastik umgehen könnte. Neben dem Klima- und Umweltschutz wollen sich die Grünen ein zweites Standbein aufbauen, die Gleichstellung. In der letzten Legislatur habe man mitgeholfen, Lohnanalysen in Unternehmen durchzusetzen. Und in der kommenden Legislatur wollen sich die Grünen die Gleichstellung von Vätern und Müttern auf die Fahne schreiben.
Ein Elternurlaub, der diesen Namen verdient hat.
2 oder 4 Wochen Vaterschaftsurlaub, wie es aktuell diskutiert wird, seien mickrig, finden die Grünen. Es brauche eine flexible Elternzeit, und zwar 18 Monate nach dem skandinavischen Vorbild. Inwiefern die Grünen mit ihren Anliegen durchkommen, hängt auch davon ab, ob die Wahlen im Herbst tatsächlich zu Klimawahlen werden, wie die Grünen voraussagen. Das wiederum hängt davon ab, ob die Klimastreiks in den Sommerferien weitergehen und davon, wie heiß es in diesem Sommer wird. Erst dann zeigt sich, ob Balthasar Glättli den Champagner kalt stellen kann.
Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz steht wohl vor der Abwahl. In Wien deutet alles darauf hin. Sowohl die FPÖ als auch die oppositionellen Sozialdemokraten haben am Morgen klar gemacht, sie wollen Kurz nicht stützen bis zu den Neuwahlen im Herbst. Aus Wien, Cordin Vinzenz.
Die für das Land ungewöhnlich dramatischen Entwicklungen spielen sich in Wien auf engstem Raum ab. Regierungschef und Bundespräsident haben ihre Amtssitze ohnehin in Rufdistanz. Wegen Umbauarbeiten tagt aber auch das Parlament zurzeit auf demselben Areal, dem der Hofburg in früheren kaiserlichen Räumen. Draußen vor dieser Kulisse, auf dem Weg zur Fraktionssitzung, wurde der neue Parteichef der FPÖ, Norbert Hofer, am Morgen kurz vor 10 deutlich.
Es wird jetzt einmal der Antrag der SPÖ abgestimmt werden und hier werden wir wohl zustimmen.
Womit die Mehrheit gegen Kurz und seine gesamte Ministerriege Tatsache wäre. Ein Vorgehen, das man mit der SPÖ offenbar auch schon abgesprochen hat.
Es gibt informelle Gespräche.
Eine knappe Stunde später in einem der Vorräume des Parlamentssaals bestätigt die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, was schon am Abend davor als Devise herausgegeben worden war, den Kurzsturz. Einstimmig beschlossen, jetzt auch durch die SPÖ-Vertreterinnen und Vertreter im Parlament. Damit werden SPÖ und FPÖ, also Rot und Blau, wie sie farblich in Österreich zugeordnet werden, zusammenspannen. Eine Ad-hoc-Koalition der Sozialdemokraten mit der bei vielen Linken verachteten, rechtsgerichteten Freiheitlichen. Die SPÖ-Chefin wehrt ab, betont, das sei kein Signal für eine künftige Zusammenarbeit.
Wir werden heute als Sozialdemokratie einen eigenständigen, unabhängigen Antrag einbringen. Und wer immer sich an diesem Antrag beteiligen will und hier mitgehen will, kann das tun. Da habe ich damit nichts mehr zu tun. Ich bin verantwortlich für den Antrag, den wir eigenständig und unabhängig einbringen werden.
Die SPÖ hatte in den letzten Tagen die Wahl zwischen zwei schlechten Optionen. Sie werde sich ohnehin falsch entscheiden müssen, hatte die Zeitung der Standard geschrieben. Kurz stützen hätte diesem einen dreimonatigen Wahlkampf als Krisenmanager ermöglicht. Die Entscheidung jetzt kratzt am Ruf der SPÖ als stabile, staatstragende Kraft. Kanzler Sebastian Kurz, der sich erst am Nachmittag in der Parlamentssitzung äußern wird, hat es jedenfalls kommen sehen und schon am Wochenende im ORF-Fernsehinterview gesagt.
Ich merke auch, dass es jetzt da gerade eine Koalition gibt, die da entsteht, nämlich Rot und Blau, die ein Ziel haben, nämlich die Volkspartei und mich als Bundeskanzler abzuwählen.
Womit Kurz bereits in den Wahlkampfmodus umgestellt hat. Einstweilen werden, wenn die Kurz-Regierung tatsächlich abgewählt wird am Nachmittag, Experten übernehmen, möglicherweise unter der Führung eines Verfassungsrechtlers, ein Novum in Nachkriegsösterreich. Im September gibt es dann Neuwahlen und vieles deutet aus heutiger Sicht darauf hin, dass Kurz mit seiner Volkspartei dann wieder stärkste Kraft werden könnte und als Kanzler in der Pole Position wäre. Dafür spricht einmal das glänzende Ergebnis bei der Europawahl gestern, aber auch, dass laut Umfragen die meisten Österreicherinnen und Österreicher Kurz weiterhin als Kanzler wollen. Die Niederlage heute, Opfer zu werden einer rot-blauen Allianz, wird Kurz auf seinem Weg zurück an die Spitze eher noch nützen, sodass er schon dieses Jahr das Kanzlerbüro gegenüber der Hofburg wieder beziehen könnte.
Der Bericht von Cordin Vinzenz hier im Rendezvous. Autokonzerne, die erfolgreich sein wollen, müssen große Stückzahlen produzieren, um der Konkurrenz die Stirn bieten zu können. Und große Stückzahlen erreicht man auch, wenn sich einzelne Hersteller zu einem großen Konzern zusammenschließen. Und genau das planen Fiat Chrysler und Renault. Zur Stunde bespricht der Verwaltungsrat von Renault die Fusionspläne. Kommt der Zusammenschluss zustande, könnte der größte Autobauer der Welt entstehen, der im Jahr 15 Millionen Fahrzeuge herstellen würde. Charlotte Jacquemin berichtet.
Überraschend kam die Nachricht heute Morgen nicht. Diverse Medien hatten die Fusion übers Wochenende angekündigt. Als die Bestätigung von Fiat Chrysler dann kam, schnellten die Kurse der Aktien von Renault und Fiat Chrysler in die Höhe. Nicht nur die Investoren sehen eine Fusion positiv. Auch die französische Regierung ließ verlauten, man begrüße das Projekt. Frankreich besitzt 15% der Renault-Aktien. Nur Italien meldet heute Kritik an. Weil Rom nicht an Fiat Chrysler beteiligt sei, sei Italien benachteiligt. Rom fordert nun einen Sitz im Verwaltungsrat des neuen Unternehmens, wie ihn auch Paris haben soll. Präsidiert werden soll der fusionierte Autobauer offenbar vom heutigen Fiat Chrysler-Präsidenten John Elkann. Elkann ist der Enkel des Fiat-Gründers Agnelli. CEO würde der jetzige Chef von Renault, Jean-Dominique Senard. Der neue Autohersteller hätte weltweit 320.000 Mitarbeiter, würde zusammen mit der schon bestehenden Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi 15 Millionen Autos pro Jahr bauen, von der Luxuskarosse über Kleinwagen, SUVs bis zum Pickup-Truck und wäre größer als VW und Toyota mit je 10 Millionen Autos. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Verwaltungsräte von Renault und Fiat Chrysler die Fusion absegnen, ist groß. Denn die Automobilindustrie steht unter großem Druck. Die Kosten müssen runter, weil milliardenhohe Investitionen anstehen, so in Elektromobilität, vernetzte Autos, saubere Motoren, autonome Fahrzeuge. Kosten aber kann nur senken, wer gemeinsame Produktionsanlagen nutzt, um Autos herzustellen. Und nur wer zusammenarbeitet, kann die enormen Investitionen gemeinsam schultern. Die vorgeschlagene Fusion zwischen Fiat Chrysler und Renault ist aber auch strategisch sinnvoll. Fiat Chrysler verstärkt sich in Europa, in den Schwellenländern und im Bereich der Elektromobilität, wo der italienisch-amerikanische Konzern schwach ist. Und Renault erhält Zugang zum US-Markt, wo die Franzosen seit 1991 nicht mehr vertreten sind. Zudem profitierte Renault vom gut rendierenden SUV- und Pickup-Geschäft von Fiat Chrysler in den USA. Widerstand könnte von zwei Seiten kommen. Die italienischen Gewerkschaften fürchten um die italienischen Standorte, weil diese nicht ausgelastet sind und kaum rentieren. In einigen Fiat-Fabriken wurde seit Anfangsjahr nur 7 Arbeitstage pro Monat gearbeitet. Und Nissan, seit 20 Jahren Partner von Renault, war in die Gespräche nicht involviert. Nissan sagte am Wochenende aber, man sei theoretisch offen für alles, was die Allianz stärke.
Es ist eins. Gleich im 1. und 4. Europa hat gewählt. Das ist heute natürlich auch Thema im Tagesgespräch. Wir ordnen die Wahl mit unserem EU-Korrespondenten Oliver Washington ein und blicken auf die Zukunft Europas. Das alles nach den Schlagzeilen des Mittags mit Tobias Meyer.
Nach der Explosion in Lyon mit 13 Verletzten hat die französische Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Dies teilte die Staatsanwaltschaft mit. Laut Lyons Stadtpräsidentin Gérard Colomb wurde zudem ein weiterer Mann verhört. Die österreichische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen im Zusammenhang mit dem Video, das den österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache zu Fall brachte. Inhaltliche Details nannte die Behörde jedoch aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die französische Regierung unterstützt eine allfällige Fusion der Autokonzerne Fiat Chrysler und Renault. Allerdings müssten die Bedingungen dafür stimmen, für den Konzern wie auch für die Mitarbeitenden, sagte eine Regierungssprecherin. Der französische Staat ist der größte Aktionär von Renault.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.